Das Zitat von Gyaltsabche, Jetsun Kapas, einer von seinen beiden Hauptschülern, also Gyaltsabche war einer von Jetsun Kapas Hauptschülern. Er sagte, das Freundlichste, was Jetsun Kapa jemals für ihn getan hat, war, ihm keine tantrischen Einweihungen oder Lamrim-Belehrungen zu geben oder irgendetwas anderes. Es war, ihm Riklam zu lehren. Wir sind mitten im Pfad der Logik. Rik heißt, steht für Logik und Denken. Lam ist der Pfad, also der Pfad der Logik. Kennt ihr eigentlich die Geschichte, wie Gyaltsabche und Jetsun Kapa sich kennengelernt haben? Nein? Wollt ihr sie hören?
Ja.
Okay. Gyaltsab, das Wort Gyaltsab bedeutet Regent. Und es bedeutet, dass er die Aufgaben nach dem Tod von Jetsun Kapa übernommen hat. Er wurde praktisch als Nachfolger von Jetsun Kapa beauftragt und als Nachfolger ernannt. Und bevor sie sich kennengelernt haben, waren die beiden, oder zumindest aus der Sicht von Gyaltsabche, sich nicht so grün. Gyaltsabche war zu seiner Zeit oder zu dieser Zeit, wo er Jetsun Kapa kennengelernt hat, schon ein sehr, sehr berühmter Logiker in Tibet. Er war ein unglaublicher Logiker und das wusste er auch. Wo immer er auch hinkam, wurde er gefragt von den Leuten, bitte unterrichte uns. Und dann hörte Gyaltsabche von diesem Lama aus Osttibet, aus Amdo. Und der schien noch berühmter zu sein als Gyaltsabche. Und das hat ihm nicht besonders gut gefallen. Er hat mitbekommen, dass dieser Lama in der Nähe, wo er war, unterrichtet. Und er wurde neugierig und dachte sich, jetzt gehe ich dorthin und pustet diesen Typen in der Debatte weg. Er zog los, um zu diesem Ort der Unterweisung zu gehen und dabei verirrte er sich und schließlich überquerte er eine Weide und trifft auf eine junge Frau, die dort die Kühe hütet. Die junge Frau ist mit Schmutz bedeckt und ihr Haar ist ganz zerzaust und durcheinander und er sagt zu ihr, weißt du, wo die Großnase aus dem Osten unterrichtet? Die Leute aus dem Osten, wo Jetsun Kapa herkam, hatten offenbar eine große Nase und Jetsun Kapas Kontrahenten nannten ihn die Großnase aus dem Osten. Die junge Frau sagte, nein, das weiß ich nicht, aber bist du nicht Gyaltsabche, der berühmte Logiker? Ja, der bin ich. Ich wollte immer schon einen großen Logiker treffen und ich habe hier eine brennende Frage, die ich dich fragen möchte. Er sagt, natürlich, ich kann jede buddhistische Frage mit buddhistischer Logik beantworten. Und die junge Frau zeigte dann auf eine Kuh, die gerade einen Kuhfladen macht. Ich habe diese Frage, weißt du, wenn sie ihren Schwanz heben und der Fladen rauskommt, gibt es das, was oben ist, aber dann, wenn sie fertig sind, fällt es runter und oben ist auf einmal unten. Und ich habe mich gefragt, was ist oben, was ist unten? Gyaltsabche war ratlos und er brauchte ein paar Minuten und begann mit ein paar Erklärungsversuchen und konnte es nicht herausfinden und stammelte vor sich hin und die junge Frau sagte dann, macht nichts, es ist schon gut. Gyaltsabche sah sie dann an und plötzlich war da diese Göttin, die im goldenen Licht erstrahlte mit Räucherstäbchen in ihren Händen. Und sie sagte, ich weiß nicht, was du mit Großnase aus dem Osten meinst, aber wenn du den unvergleichlichen, glorreichen, unglaublichen Jetsung Kapa meinst, den Meister der ganzen Welt des Buddhismus, der lehrt da drüben hinter dem nächsten Hügel. Man weiß also nie, auf wen man trifft. Und das ist einer der Gründe, warum wir Logik studieren. Es geht aber noch weiter. Gyaltsabche ging zu dem Ort, wo Jetsung Kapa unterrichtete, und da sind schon die Leute zusammengekommen. Alle strömten in den Raum, wo sie auf Jetsung Kapa warteten. Und Gyaltsabche war sich bewusst, dass er mindestens genauso gut ist wie die Großnase. Jetsung Kapa kam herein. Gyaltsabche war so frech und ging vor zum Thron und setzte sich auf den Thron. Dann kam Jetsung Kapa herein und setzte sich neben Gyaltsabche auf den Thron und begann zu unterrichten. Und so saß Gyaltsabche eine ganze Weile neben ihm und schaute Jetsung Kapa an. Da drüben hängt Jetsung Kapa. Und dann begann er ein wenig aus der Mitte des Thrones wegzurücken. Und immer mehr wegzurücken. Dann rutschte er vom Kissen des Throns herunter, saß weiter unten, bis er schließlich vom Thron herunterstieg. Er hat sich dann vor Jetsung Kapa niedergeworfen und ging in die letzte Reihe ganz nach hinten. Und als Jetsung Kapa mit seinen Unterweisungen fertig war, ging Gyaltsabche zu ihm und fragte ihn, ob er sein Lehrer werden will. Das war die Geschichte, wie sich Jetsung Kapa und Gyaltsabche kennengelernt haben. Und von Gyaltsabche stammt eben dieses berühmte Zitat, dass Logik das Freundlichste ist, was ihm Jetsung Kapa je beigebracht hat. Und es gibt auch noch mehr Gründe, warum wir Logik studieren. In der letzten Klasse haben wir uns den Aufbau von logischen Aussagen angesehen und wie drei Beziehungen wahr sein müssen, damit die Aussage eine korrekte Begründung hat. Wir hatten drei Teile: das Thema, die Qualität, die wir beweisen wollen, und der Grund. Wir hatten das Beispiel: betrachte Klang. Er ist eine veränderliche Sache, weil er hergestellt ist oder weil er produziert ist. Hier noch eine weitere Aussage. Okay. Ich sollte mehr studieren und ernsthafter praktizieren, denn heute Nacht werde ich sterben. Das hört sich ein bisschen unangenehm an, nicht? Manche sagen, nein, ich werde heute Nacht sicher nicht sterben. Vielleicht kennt ihr diese Aussage, es ist die Todesmeditation. Das ist die Essenz der Todesmeditation, die man die Geshe-la im Lamrim lehrt. Und das ist, die Todesmeditation durchzuführen, ist eine sehr schöne Praxis. Das ist, wenn wir morgens aufwachen und bevor wir die Augen öffnen und noch in unserem Bett liegen, denken wir darüber nach, ich werde heute Nacht sterben. Was will ich mit den letzten Stunden in meinem Leben anfangen? Wie will ich sie verbringen? Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann verschieben sich die Prioritäten. Was wird einem wichtig, wenn ich heute Nacht sterbe? Zunächst schauen wir uns jetzt noch die drei Beziehungen an, weil das soll ja eine logische Aussage sein. Und wir schauen uns an, ob diese Aussage wahr ist. Kann sich noch wer erinnern, was die erste Beziehung war? Bitte? Das ist die zweite. Das Subjekt, Teil 1, und der Grund müssen in Beziehung oder in Verbindung stehen. In diesem Fall, ich werde heute Nacht sterben. Also ich ist das Subjekt und heute Nacht sterben ist die Begründung. Ist das wahr? Werde ich heute Nacht sterben? Ich glaube, wir tendieren eher dazu, Nein zu sagen. Heute Nacht werde ich sicher nicht sterben und wir haben 1000 andere Erklärungen, warum wir heute Nacht nicht sterben. Ja, irgendwann, aber heute Nacht sicher nicht. Die zweite Beziehung, die positive Notwendigkeit. Du hast es gesagt, Dieter. Die Qualität und die Begründung stehen in Verbindung. Wenn ich heute Nacht sterbe, sollte ich mehr studieren und ernsthafter praktizieren? Ja, das klingt plausibel. Die dritte Beziehung, die negative Notwendigkeit zwischen der Qualität und der Begründung. Ich sollte nicht mehr studieren und ernsthafter praktizieren, denn ich werde heute Nacht nicht sterben. Naja, so leben wir. Mehr oder weniger. Ich sterbe heute Nacht nicht, also praktiziere ich auch nicht. Das klingt ganz vernünftig. Wir haben mit dieser Aussage ein Problem, weil wir im Grunde nicht glauben, dass wir heute Nacht sterben werden. Wir akzeptieren das Argument nicht. Wir akzeptieren den Grund nicht. Ich sterbe heute Nacht sicher nicht. Ja, schon möglich, eine gewisse Wahrscheinlichkeit bleibt, aber die ist so klein, ich werde heute Nacht nicht sterben. Das ist das Nicht-Akzeptieren dieser Begründung. Der Grund, warum wir Logik studieren, ist, dass wir mit zwei Objekten ein Problem haben. Es gibt drei Realitätsebenen. Kurz zurück zum ACI 4, da haben wir das schon mal gehört, wer den ACI 4 gemacht hat. Es gibt Nyungur, Dinge, die wir ohne Probleme wahrnehmen können, Farben, Formen, Dinge, die unmittelbar wahrnehmbar sind. Dann gibt es Kokgyur, das sind verborgene Dinge. Diese verborgenen Dinge erschließen wir uns mit logischer Beweisführung. Und dann gibt es noch Shinto Kokgyur, das sind die tief verborgenen Phänomene, wie zum Beispiel die Gesetze des Karma. Mit Kokgyur und Shinto Kokgyur haben wir ein Problem. Für einen Buddha spielt sich alles auf der ersten Realitätsebene ab. Leerheit ist für den kein großes Ding. Für ihn ist alles Farben und Formen vergleichsweise. Diese drei Realitäten sind abhängig davon, wo sich eine Person vom Geisteszustand her befindet. Für eine Person kann etwas offensichtlich sein und für die andere Person sehr tiefgründig und verborgen. Die geistigen Hindernisse, die wir haben, hindern uns daran, verborgene und tief verborgene Phänomene wahrzunehmen. Wir können sie nicht direkt wahrnehmen, um die Wahrheit zu sehen. Wir nutzen also Logik. Erstens, um uns selbst zu beweisen, was unser normaler Verstand nicht wahrhaben will und wir nicht direkt sehen können. Und eines dieser Dinge ist, dass wir heute Nacht sterben. Geschler betont es in seiner Klasse hier noch einmal ganz klar und eindringlich. Lerne die Regeln der Logik. Lerne die Regeln, wie man Dinge beweist. Wenn du deine tägliche Meditation machst, beweise es dir selbst immer und immer wieder. Und wir werden nicht mehr leugnen können und wir können uns davor nicht mehr verstecken. Vor den Dingen, die wir nicht wahrhaben wollen. Aber die Dinge, die wir nicht wahrhaben wollen, hindern uns daran, unsere Ziele zu erreichen. Kann sich jemand an die drei Attribute des Todes erinnern? Der Tod ist sicher. Ich weiß nicht, wann er eintritt. Und nichts wird mir zum Zeitpunkt des Todes helfen, außer das Dharma, das ich gelernt habe. Niemand wird an meiner Stelle sterben und all das, was mir gehört, all das Geld, was ich besitze, wird mir nichts nutzen. Und deswegen sollten wir, und Geshe Michael beschreibt es folgendermaßen, wir sollten so praktizieren, als stünde unser Haar in Flammen. Wir sollten unsere Dharma-Praxis mit der gleichen Intensität betreiben, als müssten wir unser Haar, das in Flammen steht, löschen. Ein weiterer Grund, Logik zu studieren, ist, wir können feststellen, wie viele Dinge wir nicht wissen oder wie viele Dinge es gibt, die wir nicht wissen. Wir nehmen zwar an, viel zu wissen, aber in Wirklichkeit wissen wir gar nichts. Was heißt das? Das große Beispiel in den Logikschriften ist, wie viel wir nicht darüber wissen, was andere Menschen denken und warum sie etwas tun. Und das bringt uns jetzt zu einem Thema, das heißt Negative und wie wir Negative beweisen. Was sind Negative? Also negativ ist in dem Sinn nichts, wo man sagt, ich mag keine Tomatensuppe, so wie gestern Abend. Es ist negativ, dass es Tomatensuppe gibt. Das ist ein negatives Ereignis, wenn man so will. Negativ bedeutet, die Definition, ein Objekt, das wahrgenommen werden muss, indem etwas anderes ausgeschlossen wird. Ich wiederhole das nochmal. Ein Objekt, also die Definition einer negativen Sache, ist ein Objekt, das wahrgenommen werden muss, indem etwas anderes ausgeschlossen wird. Oder in anderen Worten, eine negative Sache ist ein Objekt, das wir mit unserem Geist wahrnehmen, indem wir etwas ausschließen und exkludieren. Es gibt zwei Anwendungen dafür. Über die eine haben wir bereits gesprochen, nämlich dass Lord Buddha sagte, eine der wichtigsten Anwendungen der Logik ist, sich selbst zu beweisen, dass man nicht weiß, was die Person, die neben einem sitzt, wirklich denkt. Und dass du nicht über andere Menschen urteilen kannst. Wir befinden uns wieder in diesem Bereich, in dem es darum geht, sich selbst zu beweisen, dass man nicht viel weiß. Und wie viele Geistesgifte beruhen auf dem Glauben zu wissen, warum andere Menschen Dinge tun und wir beurteilen sie dann danach. Die zweite Anwendung, über Negative zu sprechen, ist Leerheit zu beweisen. Leerheit ist wohl das wichtigste negative Ding, das es gibt. Und um Leerheit wirklich zu verstehen, muss man verstehen, was es bedeutet, eine negative Sache zu sein. Es gibt zwei Arten von negativen Dingen oder negativen Sachen. Oder negativen, besser gesagt. Das erste ist das sogenannte Megak. Das sind Dinge, die negativ sind, in dem Sinne, dass sie die Abwesenheit von etwas sind. Etwas ist nicht da. Ihr kennt sicher das Gefühl, wenn man irgendwo hinkommt, also mir ist das letztens passiert, ich bin in die Arbeit gekommen, habe dann meine Tasche aufgemacht und meine Geldtasche gesucht und habe sie in meiner Tasche gesucht und dann in der Seitentasche und in der vorderen Tasche und ich habe sie nicht gefunden und man wird dann so ein bisschen hektisch, weil man denkt, oh Gott, wo ist die Geldtasche hingekommen, habe ich sie verloren und man geht geistig alle Orte durch. Man schaut in der Hosentasche, man schaut in der Jackentasche, die Geldtasche ist nicht da. Das ist ein Beispiel für Megak. Etwas ist nicht da. Es ist eine einfache Abwesenheit. Klassische Beispiele, Leerheit und Raum. Leerheit ist die Abwesenheit von etwas. Leerheit ist die Tatsache, dass etwas nicht da ist. Das Wort ist heute schon gefallen. Was ist nicht da bei Leerheit? Ein Gakcha. Cha bedeutet Ding oder Sache, dass wir Gak verneinen. Die Sache, die wir verneinen. Ein Ding, von dem wir sagen, dass es nicht da ist. Was ist nicht da? Ein selbst existierendes Ding. Die zweite Abwesenheit, über die wir in dem Zusammenhang noch sprechen, ist das Maingak. Dinge, die negativ sind in dem Sinne, dass sie etwas nicht sind. Wir haben vorhin schon kurz draußen über die doppelten Verneinungen gesprochen, Bettina. Also das kommt sehr oft vor. Diese doppelten Verneinungen würfeln unsere Gedanken extrem durcheinander und wir müssen darüber gut nachdenken. Was wäre jetzt ein Beispiel für etwas, was nicht da ist? Also, noch einmal, Entschuldigung, das war jetzt nicht das Megak, sondern das Maingak. Dinge, die negativ sind in dem Sinne, dass sie etwas nicht sind. So, das Beispiel ist, Klang ist veränderlich. Das ist unsere Aussage von vorhin. Klang ist eine veränderliche Sache, weil er produziert ist. Das heißt, er ist nicht unveränderlich. Das heißt, er ist nicht unveränderlich. Oder das Beispiel, was Geschela immer bringt, er erzählt immer von diesem dicken Mönch im Kloster, der tagsüber nicht isst. Er sagt, er isst tagsüber nicht. Er ist aber sehr korpulent, also muss er es nachts tun. Diese Aussage ist, also diese Aussagen, wo wir uns mit Maingax beschäftigen, sind Aussagen, die durch Ausschluss eine andere Tatsache vermuten lassen. Noch einmal von einer anderen Richtung. Was ist der Unterschied zwischen einem Megak und einem Maingak? Megak, das ist eine Verneinung einer Präsenz oder einer Existenz. Wir verneinen, dass etwas da ist. Es ist eine simple Abwesenheit. Und Maingak ist eine Verneinung einer Eigenschaft einer oder Qualität einer Sache. Im Zusammenhang mit den Negativen, und wir bleiben noch bei diesen Gedankenspielen, betrachten wir jetzt zwei Arten von Beziehungen. Beziehung 1 heißt auf Tibetisch Dakchik Gidrelwa und ist eine Beziehung, in der das eine zu sein automatisch das andere ist. Im Beispiel, ihr seht hier einen Chevy, einen blauen Chevy und Autos. Wenn etwas ein Chevy ist, dann ist es automatisch ein Auto. Das ist eine Beziehung in eine Richtung, weil ein Auto nicht unbedingt ein Chevy sein muss. Wenn etwas ein Auto ist, dann ist es nicht unbedingt ein Chevy. Und jetzt schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, und ich habe versprochen, in der vorherigen Klasse noch einmal auf dieses eine Thema mit dem Stift, mit den mentalen Bildern zurückzukommen, was die Logikschule ganz speziell erklärt. Wenn wir den Stift betrachten, dann sagen wir normalerweise, das ist ein Stift. Genau. Wir sehen diesen Stift als Objekt vor uns. Aber was spielt sich tatsächlich in unserem Geist ab? Das ist was völlig anderes. Unser Geist geht alle Dinge durch und erkennt, was der Stift nicht ist. Ist das eine Kaffeetasse?
Nein.
Nein. Ist das ein Computer?
Nein.
Ist das ein Mikrofon?
Nein.
Nein. Ist das mein Ärger auf meinen Chef von letzter Woche?
Nein.
Nein. Unser Geist geht alle möglichen Objekte durch und sagt, kein Stift, kein Stift. Bis er dann zum Schluss hierher kommt, sagt kein Stift und es umdreht. Er sagt nicht, nicht Stift. Und das ist der Stift. Das ist genauso eines dieser Dinge, die ich zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, hä? Unser Geist betrachtet dieses Objekt, und deswegen habe ich dieses Bild gewählt. Wir gehen durch unsere Bibliothek aller Dinge durch und sagen, nicht Kaffeetasse, also nicht Stift, sagen wir mal so, die Kaffeetasse ist nicht Stift, und gehen alle Dinge durch, die wir parat haben, bis wir zu diesem letzten Objekt kommen, nicht Stift, es ins Gegenteil verwandeln und das ist dann der Stift.
Es ist irgendwie unvorstellbar für unseren Geist. Ich kann in
absolut
einer Sekunde Milliarden von Gegenständen, ja, verneint werden.
Richtig. Sozusagen. Das ist etwas, was in einer Geschwindigkeit abläuft, die unvorstellbar ist. Aber so beschreibt die Logikschule diesen Prozess. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja.
Kann man nicht sagen, alles schließe ich aus, außer den Stift? So ist es da auch mal in der Klasse gesagt worden. Ich habe den Ratsinn auch gemacht.
Eine doppelte Verneinung damit.
Es ist diese Definition dazu. Der Ausschluss von allem, was der Stift, was nicht der Stift ist, ist der Stift.
Ja?
Entschuldigung, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich das noch reinwerfen soll, aber danke. Übrigens, das funktioniert genauso mit Wasserkrug und diese klassischen Beispiele.
Aber wenn unser Denken so funktionieren würde, müsste unser Gehirn da nicht so groß sein wie der Raum hier. Also wenn es jedes Mal diesen Prozess durchlaufen müsste, und ich glaube, könnte mir vorstellen, dass man genau deswegen eben mit diesen Cheese arbeiten, mit diesen Kategorien, um diesen Prozess schneller ablaufen zu lassen. Also rein hirntechnisch.
Das weiß ich nicht, ob dann das Hirn so groß wie der Raum sein müsste.
Was du noch nicht erkannt hast. Und da musst du schon ein bisschen drüber nachdenken, damit du dann die doppelte Verneinung kriegst, damit du dann die bestätigte Bejahung hast.
Ja,
das machen wir alle. Beim Stift ist klar, Stift kennt jeder. Ja. Ne? Aber der Stift kann ja auch ein Problem sein, was wir noch nicht gelöst haben. Und dann musst du die ganzen Dinge durchnehmen, dass es
und,
geht, um auf die Lösung zu kommen.
Und wir dürfen nicht vergessen, in diesen Logikklassen lernen wir eine völlig neue Sprache über die Dinge zu benennen und über diese Dinge nachzudenken. Das sind wir ja nicht gewöhnt. Ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, dass der Stift, nicht Stift ist Stift. Das wäre mir nie eingefallen. Also,
ja, genau. Ja? Ich kann nur sagen, das ist ein Stift und nicht alles andere.
Das ist richtig, aber es ist die Erklärung der Logikschule, wie wir Dinge wahrnehmen. Und das ist eines der Teile, die auf das Dunshi zutreffen, auf mentale Bilder. Und in dem Zusammenhang mit Beziehungen, das eine ist automatisch das andere, kommt es von einer anderen Richtung. Alles, was der Ausschluss vom Stift ist und ins Gegenteil umgekehrt wird, ist der Stift. Und das ist automatisch wiederum der Stift.
Also die Frage war auch ein bisschen provokativ gemeint, weil genau, ich meine natürlich, wahrscheinlich geht es nicht um die moderne Hirnforschung, sondern so, wie Martin gesagt hat, um eine Idee, um uns an ein Denken zu gewöhnen oder um unser Denken zu hinterfragen, um letztlich zu verstehen, was Leonhard vielleicht sein könnte.
Genau.
Da frage ich jetzt in Zukunft bei jeder bei Rot über die Ampel, bis ich weiß, dass sie rot ist, oder wie?
Das wäre fatal.
Nicht grün ist Spaß.
Also,
nicht rot ist grün, oder wie ist das
dann?
Rot ist nicht grün, das sind Beispiele, die jungen Mönche mit 6 Jahren im Kloster debattieren. Also wir sind ja nicht gewöhnt an diese ganzen Beispiele, an diese Denkstruktur. Wir haben uns gerade in der